Weiter wie bisher geht es nicht.
Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit
Carsten und
Stefanie.
Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
Packen wir es an.
Heute unterhalten wir uns mit Adrienne Fortot, die das Projekt Rich Family gestartet hat. Wir sind auf Adrienne aufmerksam geworden hinsichtlich der Frage, wie ein entspannter Umgang mit Geld einem Kind beizubringen ist. Und in diesem Zuge haben wir Adrienne gefragt, ob sie Interesse hat, an diesem Podcast in Form eines Interviews teilzunehmen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich mit Adrienne gleich diskutieren möchte. Aber bevor wir das machen, würde ich dich, Adrienne, kurz bitten, dich einmal vorzustellen, wer du bist, was du machst und wo unsere Hörer dich dann quasi im Internet finden können.
Okay, vielen Dank und Hallihallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Adrienne Fortot. Ich begleite und unterstütze Eltern, die sich mit Finanzbildung beschäftigen, damit sie ihre Geldblockaden lösen können und mit ihrem Geld entspannt umgehen können. Im zweiten Schritt helfe ich auch, ihre Kinder fit für Finanzen zu machen. Dann werden sie somit zu einer Rich Family. Ich bezeichne mich als Happy Money Coach und Kinderfinanzentrainerin. Es liegt mir sehr viel am Herzen, die Mütter in den Familien zu stecken und in ihre Kraft zu führen, damit die ganze Familie in Harmonie kommt und auch in Finanzen in Harmonie kommt. Weil ich bin der Einsicht, wenn der Mann das Motor ist in der Familie, dann ist dann die Frau das Treibstoff der Familie. Und bis 2016 hatte ich eigentlich gar nicht so viel mit Finanzen zu tun gehabt, weil mein Mann er ist in der Finanzbranche tätig und hatte sich auch über alles in Geldfragen gekümmert. Und dann hatten wir 2010 so eine große Krise, die wir dann gemeinsam gemeistert haben. Und das hat mir einfach die Augen geöffnet. Das war auch total wichtig, weil ich dann nach Lösungen, nach Möglichkeiten gesucht habe, dass sich diese Situation nicht nochmal wiederholt. Und das war so mein Auslöser für Finanzbildung, für FQ und dann später auch für Kinderfinanzen. Und das, was ich weitergebe, das ist alles, was mir damals geholfen hatte, diese große Krise zu meistern und das uns heute auch eine glückliche und entspannte Finanzlage ermöglicht. Wir fühlen uns wirklich in jedem Bereich unseres Lebens reich. Also nicht nur Finanzen, sondern wirklich dieser Reichtum, ja, so in jedem Lebensbereich. Und es hat mit Finanzen angefangen.
Okay, du hast auch eine Internetseite. Kannst du die kurz einmal vorstellen, damit unsere Hörer wissen, wo die dich dann im Internet finden?
Ja, also www.richfamily, wie reiche Familie.info. Wir sind auch bei Facebook, aber die normale Homepage zeigt natürlich auch alle Infos.
Sehr schön, okay. Du hattest gerade schon gesagt, dein Beratungskonzept schließt die komplette Familie mit ein, was aber quasi schon so in diese zwei Kategorien, einmal, ich sage jetzt mal die Eltern, den Erwachsenenpart und einmal die Kinder.
Ja, genau. Weil ich bemerkt habe, zuerst müsste ich wirklich mit Eltern arbeiten, weil ich habe sofort angefangen in Kinderfinanzen. Ich hatte Kinderclub-Gruppe in Zürich. Dann hatte ich 12 Kinder beim ersten Mal und dann habe ich sofort beim ersten Mal gesehen, was die Kinder mitnehmen vom Elternhaus. Ich war sofort in den Wohnzimmern sozusagen von den jeweiligen Kindern, weil sie eben halt die Denkweisen der Eltern übernommen haben. Und dann hatte ich wirklich Kinder, wo ich gesehen habe, dass die Eltern sich keine Gedanken machen über die Finanzbildung, die sich eben halt nicht weiterbilden und dann schicken ihre Kinder, dass ich mich eben mit ihren Kindern beschäftige. Das ist auch gut, aber wenn du zu Hause eben nichts bekommst, wenn da kein Hintergrund ist, wenn die Eltern, was weiß ich, wie viel Geld ausgeben, nicht auf Sparen achten, nichts beiseite legen, dann kann ich mit diesen Kindern zwar arbeiten, aber es wird nicht so fruchten, als wenn die Eltern wirklich schon so weit sind. Und deswegen für mich der erste Schritt, ich beschäftige mich wirklich mit Kinderfinanzen nur mit Eltern, die sich selber mit Kinderfinanzen, also mit Finanzbildung beschäftigen, dass es so eine solide Basis gibt. Und im zweiten Schritt möchte ich, dass die Eltern das wirklich ihren Kindern beibringen. Weil die entspannte Finanzlage kannst du nur deinen beibringen, wenn du selbst entspannte Finanzen hast, wenn du selbst einen entspannten Umgang mit Geld hast, wenn du zum Beispiel das Geld hast oder wenn du denkst, ja, Geld ist schmutzig oder Geld wächst auf den Bäumen oder wächst nicht auf den Bäumen, also diese negativen Denkweisen, Glaubenssätze hast, dann kannst du auch keine gesunde Denkweise an deine Kinder weitergeben. Und das war einfach im Verlauf dieser Zeit, hat er sich so herauskristallisiert, dass ich wirklich im ersten Schritt mich um die Eltern kümmere und im zweiten Schritt eben halt diese Trainings anbiete. Also im ersten Schritt können sie dann diese Happy Money Jahrestraining mit mir machen. Das sind 10 Monate, weil es wirklich ein Prozess ist, auch für die Eltern, durch ihre ganzen Vergangenheit durchzulaufen und zuerst Mindset zu ändern und dann anzuschauen, was da drin ist. Und sich positiv positionieren. Und erst im zweiten Jahr kommen eben die weiteren 10 Monate für die Kinderfinanzjahrestrainings. Weil so macht es nur Sinn, finde ich.
Ja, also jetzt sind wir ja explizit auf diese Kinderfinanzkompetenz aufmerksam geworden. Und uns hat eine Frage getrieben, oder ich sage jetzt mal auch der Umstand, der jetzt quasi so in der Vorweihnachtszeit auf viele Familien einwirkt. Die Kinder entfalten Wünsche und zwar nicht zu wenig. Also ich glaube, jeder, der irgendwie Kinder zu Hause hat, der wird mit Wunschlisten und Wunschäußerungen überschwemmt. Und als Elternteil ist man da teilweise auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber zumindest mal gefordert, um damit umzugehen. Und ja, da hat sich bei uns einfach so dass die Fragestellung ergeben, wie schaffe ich das denn? Irgendwo einen entspannten Umgang mit Geld meinem Kind beizubringen, ohne jetzt ein Mangeldenken hervorzurufen. Also auf der einen Seite muss das Kind ja wohl irgendwie auch verstehen, okay, das, was du dir wünschst, das kostet Geld und Geld ist nicht unbegrenzt verfügbar. Ja, ich gehe quasi an den Geldautomaten und hole Geld ab, aber das heißt jetzt nicht, dass dieser Automat quasi unendlich viel Geld für mich jetzt ausspucken kann, sondern es ist halt begrenzt. Dieses Verständnis möchte ich ganz gerne dem Kind irgendwo nahe bringen und auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht permanent irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit diesem Mangeldenken aufwarten und sagen, okay, das können wir uns jetzt nicht leisten, das kostet Geld, das wollen wir jetzt nicht oder können wir nicht oder dürfen wir nicht oder wie auch immer. Also dieser entspannte und auch gesunde Umgang mit Geld, das hat uns so getrieben und da haben wir gedacht, Mensch, da fragen wir doch jetzt einfach die Experten. Adrian, was kannst du denn da so allgemein empfehlen, wie man einem Kind jetzt idealerweise sogar von Anfang an einen entspannten Umgang mit Geld beibringen kann?
Also also man kann wirklich ziemlich früh anfangen. Meine Kinder waren damals vor 6 Jahren, die älteste war 11 und der kleinste war damals 6 Jahre alt. Und man kann auch wirklich mit 6-Jährigen über Geld reden und auch mit eben an das Geld gut heranzuführen. Und jetzt habe ich auch ein Baby, also werde wirklich von Anfang an auch schauen, dass ich diesen entspannten Umgang und auch mein Mindset weitergebe. Und ich denke, wenn die Eltern relaxed mit dem Thema umgehen und zu Hause auch das Kind sieht, dass die Eltern Geld beiseite legen, dass sie auch sparen, dass sie nicht jede Kleinigkeit oder nicht so viele Schnickschnacks kaufen oder auch die Mama sagen kann, nein, jetzt kaufe ich nicht die 5. Tasche, dann erlebt das Kind, weil wir sind wirklich Vorbilder, egal ob es jetzt positiv oder negativ betrachtet, ja, also wir sind immer Vorbilder und Führung für unsere Kinder. Und wenn ich selber entspannt damit umgehe und auch wenn dann Kind hysterisch irgendwie wird an der Kasse, ich muss ja nicht beigeben, ich muss ja nicht unbedingt wirklich diese Süßigkeit kaufen. Wir können vielleicht schon im Vorderein sagen, vor dem Geschäft einfach eine Abmachung machen, du hast hier 2 Euro oder zum Beispiel, was ich jetzt mache, meine Kinder sammeln die PET-Flaschen. Das ist wirklich ihre Aufgabe. Und wenn wir dann einmal in der Woche oder alle 2 Wochen zum Einkaufen gehen, kommt jetzt der Jüngste, weil die Älteren sind schon natürlich ein bisschen zu alt für sowas, dann kommt kommt 11-jähriger Sohn, sammelt dann die PET-Flaschen, bringt zurück, gibt so 4-5 Euro und aus diesem Geld werden Süßigkeiten gekauft für die nächsten 2 Wochen. Dann gibt es auch nichts extra Würste dazu im Laden, wird einfach dieses Geld dafür verwendet. Dann kümmern sie sich einfach um die Flaschen, das ist nicht meine Aufgabe zu Hause und zum Beispiel sowas könnte man auch machen, wenn die Eltern wissen, ja, das Kind ist natürlich fordernd im Geschäft, dass ich sage, hier gibt es 1 Euro oder du kannst etwas auswählen. Und wenn das Kind zum Beispiel 2 Sachen in der Hand hat, dann soll es einfach Priorität setzen. Was ist dir wichtiger? Wir nehmen einfach eine Tüte. Ja, und wenn ich das dem Kind erkläre, und kann natürlich sein, dass das Kind am Anfang das noch nicht versteht oder beides haben will und fängt eben halt ein bisschen so hysterisch zu sein, kann man trotzdem konsequent bleiben, finde ich, weil es muss nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Du kriegst auch nicht alles im Leben, aber du darfst natürlich Wünsche äußern und auch Prioritäten setzen. Das ist super gut, auch für die Kinder, auch für die Weihnachtsliste. Weil wenn du so 30, 40 Sachen hast auf der Weihnachtsliste, sollen bitte die Kinder Prioritäten setzen. Einfach eine Reihenfolge. Ich war früher so, dass ich dann den Kindern gesagt habe, komm, schneide doch die Bilder auch dazu, weil ab und zu habe ich von meinem Sohn bekommen so Nummern. So Lego-Nummern, ja, damit kann ich ja nichts anfangen. So Lego-Nummern, Ninjago, 100.000, was weiß ich. Ja, da habe ich ihn gebeten, bitte schneide aus dem Katalog. Es gibt so viele Spielzeugkataloge, schneide so ein Bildchen aus, dann weiß ich genau, das möchtest du. Und dann bitte die Bilder in der Reihenfolge. Und dann hatte ich einfach so 10 Sachen auf der Wunschliste, natürlich der Reihenfolge nach. Und was natürlich wichtig ist für die Eltern, dass wir selber entscheiden können, braucht das Kind es oder will es nur? Und das ist wahrscheinlich nur unsere Aufgabe als Eltern zu entscheiden, brauchen oder wollen. Ja, weil Kinder wollen vieles. Aber ob sie das auch brauchen?
Ja.
Ja, und das ist so einfach nur eine Frage zu stellen, braucht das Kind auch oder ist es nur wollen? Weil 10 Legos braucht das Kind wahrscheinlich nicht. Wir können auch dahinter fragen, ja, was steht denn dann dahinter, hinter diesem Wollen? Geht es jetzt ums Bauen? Geht es jetzt um Haben wollen? Und wenn das Kind eben nicht so richtig erklären kann, warum dieses Spielzeug für ihn so viel bedeutet, dann ist es schon vielleicht durch Medien oder durch andere Freunde oder durch die Umgebung schon ein bisschen gekennzeichnet, dass es einfach alles haben will, was zu sehen ist. Ja, weil die Palette ist natürlich riesig, wir haben Riesenauswahl.
Ja, richtig. Das heißt, du fragst konkret, warum möchtest du es jetzt haben, brauchst
wenn es ein wirklich Herzenswunsch ist, dann spüre ich das durch die Antwort des Kindes. Ja, das ist nicht nur einfach so oder zum Beispiel, ich habe schon 8, dann will ich das 9. Das ist für mich kein Argument. Ja. Aber wenn ich da wirklich höre, so wirklich, du kennst ja dein Kind, du weißt, wenn ein Herzenswunsch in diese Antwort drin ist, du spürst es sofort. Das ist eine ganz andere Antwort. Dann strahlen die Kinderaugen und dann kriegst du wirklich ein gutes Argument auch dahinter. Ja, und das eben das mit dieser Reihenfolge, das können sogar kleine Kinder.
Ja.
Möchtest du lieber die Puppe oder das Auto? Und dann sagen sie genau, was sie möchten.
Das ist ein sehr schöner Tipp.
Ja.
Du hattest vorhin gesagt, dass deine Kinder, also deine beiden Ältesten, ich glaube, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, mit 11 und mit 6 quasi in diesen Prozess der finanziellen Kompetenz oder in diese Begleitung reingekommen sind. Was schlägst du denn vor, wie das aussieht mit Kindern, die vielleicht sogar noch ein Stückchen älter sind in der Pubertät. Was wäre für dich so ein Zeitpunkt, wo du sagst, bis dahin lohnt sich das noch, quasi mit dieser finanziellen Kompetenz bei Kindern anzufangen? Oder ist das eigentlich völlig unerheblich vom Alter, sowohl bei den Jüngeren als auch bei den Älteren? Also wo würdest du da jetzt irgendwie...
Okay, also welches Alter? Ja, ich denke, man kann auch ganz normal auch mit ganz kleinen Anfang eben spielerisch ohne Taschengeld, und Taschengeld würde ich geben, wenn die Kinder wirklich addieren und subtrahieren können, also sobald sie eben halt in der Schule sind, kann man eben mit Taschengeld anfangen, und klar, je früher, desto besser. Ja, wenn sie in der Pubertät sind, das ist für mich schon wirklich so alles späteste Zeitpunkt, Ich habe natürlich auch junge Erwachsene, die dann halt dann richtig Schwierigkeiten haben mit dem Geldumgang. Da ist natürlich schwieriger, aber dann können sie sich wirklich schon differenziert von ihren Eltern dann eigene Entscheidungen treffen. Also es geht in jedem Alter. Weil wenn ich daran denke, so mit 18 komme ich hier raus, natürlich so Riesenwelt. Es gibt ja 40 Jahre Arbeitszeit, da sind nur 480 Lohntage. Ich werde 480 Mal bezahlt. Ja, und dann, ja, wenn ich sowas eben halt an die Kinder weitermittle, das ist klar, so später, im späteren Alter, so junge Erwachsene, so ab 18. Ja, und aus diesem Geld müssen wir eben halt das Vermögen aufbauen, mit dem wir bis ans Lebensende klarkommen und leben wollen. Und das ist natürlich, wenn du daran denkst, 480 Mal, das ist nicht so viel. Nee. Das sind 480 Zahltage.
Ja,
also man kann auch natürlich auch schön erklären. Und Taschengeld würde ich geben, wenn die Kinder wirklich in der Schule sind.
Okay. Ist das jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung heraus oder hast du das quasi so aus deiner Trainingstätigkeit heraus, dass du jetzt sagst, erst ab Schulbeginn?
Also mit diesem Addieren, Subtrahieren, natürlich, es ist schön, wenn die Kinder schon etwas mit Zahlen anfangen können. Man kann natürlich früher auch Münzen geben, also Taschengeld. Und die Kinder ganz spielerisch mit Farben an die verschiedenen Orten des Geldausgangs heranführen. Weil Taschengeld zu geben, ist für mich noch keine Finanzbildung. Das ist wirklich nur Taschengeld geben, weil früher gab es eben Taschengeld, das leitet für uns nur zum Ausgeben. Und Finanzbildung für Kinder ist für mich, mein Ziel ist dann halt damit, dass ich dann den Kindern zeige, wie sie mit Geld umgehen können. Und umgehen können sie nicht nur, damit sie ausgeben, sondern dass sie etwas behalten und sparen. Und da kommt eben halt mein eigenes dazu, dass ich diese Ampelmethode ja erfunden habe sozusagen. Das hat sich einfach so ergeben mit diesen Farben, dass ich empfehle, drei verschiedene oder sogar vier verschiedene Farben zu nutzen. Einmal das Rote, eben halt wie bei der roten Ampel, das wird gespart, das wird nicht angetastet, das werden wir zum Beispiel für Geschäftsideen verwenden, für Investitionen. Zum Beispiel die gelbe Farbe leitet uns zum Sparen, weil es ja heißt ja auch warte, ja warte mal kurz, das ist für kurzfristige Zwecke.
Ja.
Und eben das Grüne ist halt zum Ausgeben da. Und weil wir jetzt auch in einer Gesellschaft wohnen oder leben, die wirklich viel auf Spende und auf Hilfe auch angewiesen ist. Und es ist schön, wenn die Kinder auch diese ethische, moralische Seite sehen, dass ich etwas verschenke, wenn ich was habe. Da kommt eben halt diese vierte Box in die Frage, etwas zu helfen oder auszugeben für andere, also für Bedürftige. Das wären so diese vier Sachen. Das kann man auch mit einem Vierjährigen. Gibst du einfach 4 Centstücke, vier Münzen und dann gibt es schöne Boxen oder Gläschen oder irgendetwas mit diesen entsprechenden Farben. Dann sammelt das Kind einfach, dann sieht es auch, es ist schön transparent. Also bestens geeignet ist natürlich ein Glas, wo man durchsehen kann, wie das Geld wächst. Mhm. Und dann wächst natürlich die Box zum Ausgeben, dann wächst die Box für kurzfristige Zwecke zum Sparen. Dann sieht das Kind genau, also so spielerisch mit Geld anfangen. Und dann würde ich die Familienbank wirklich ab dem Taschengeld geben, also ab der Schule anfangen, weil die Familienbank ist noch für jüngere Kinder noch nicht so geeignet, weil es ist natürlich mit Zinseszins und mit Basisfinanzbildung verbunden, gekoppelt und das würde ich erst so ab dem Alter, so 7, 8 Jahren anfangen mit der Familienbank. Okay. Das ist dann halt diese zweite Standbein, was ich wichtig finde in der Finanzbildung.
Kannst du die Familienbank noch mal ein bisschen erklären, was du darunter verstehst, was das genau ist?
Mhm. Diese Bezeichnung kommt von glaube ich, Peter Owen oder Greg Owen. Mhm. Der hat es für sich selbst gemacht, der hat es Papa-Bank genannt, weil er hat gesehen, dass seine Kinder nicht unbedingt so sparen. Und klar, das war, glaube ich, vor 20 Jahren kam das Buch heraus, jetzt es ist total vergriffen, entweder im Antiquariat oder irgendwie im Internet kriegst du noch raus.
Okay.
Kannst du das Buch bestellen. Es war auf Englisch, ich habe es damals auf Englisch gelesen. Und er hat eben für seine Kinder eine Papa-Bank gegründet, damit die angeleitet werden, um zu sparen. Und die Papa-Bank gibt natürlich ganz andere Zinsen, weil du kannst natürlich die jetzigen Zinszahlen, das macht die Kinder natürlich auch nicht fröhlicher. Wenn die sehen, bei 1000 Euro im Jahr kriegen sie 1,50 oder sowas, ja, also ja, sogar noch ja. unter 1 Euro, das leitet doch kein Kind zum Sparen an. Und ja. er gibt monatlich eine gewisse Summe, so Prozentzahl, und er hat es mit 4%. Er hat 4% vorgeschlagen, ich habe es auch übernommen, weil es für mich und auch für die Schweiz, die leben ja in der Schweiz, für die Schweizer Verhältnisse wirklich eine tolle Summe zusammenkommt für die Kinder, weil monatlich 4% sind im Jahr 52.
Ja.
Entschuldigung, 48, das ist fast die Hälfte. Und dann leite ich damit wirklich meine Kinder zum Sparen an.
Okay.
Und da gibt es wirklich Familienbank, das ist bei uns die Cool Money Bank. Ich bin geöffnet am Freitag zwischen 2 und 4 und dann können Sie Ihre Wünsche äußern, dann kriegen Sie die Zinseszinsen, dann kriegen Sie das Taschengeld auch um diese Uhrzeit, und wir machen immer irgendwie so Finanznachmittage, wir reden über das Geld oder wir gehen ins Museum oder wir waren schon damals, wo wir ein Auto kaufen wollten, eben halt bei so einer Autogarage und haben wir uns eben halt die Preise angeguckt und dann zu Hause ausgerechnet, wie viel kostet uns eben halt dieses Auto. Also dann halt richtig so handfeste Sachen, weil die Kinder brauchen Erfahrung mit Geld. Also das Geld von der Oma auf der Bank nutzt ja nichts, weil sie keine Erfahrung damit machen können. Also sie müssen das begreifen und den Umgang auch erfahren und auch Fehlentscheidungen treffen. Ja, also
ja,
auch ein Spielzeug
ja.
zum vierten Mal kaufen als Schnickschnack war lieber so, als mit 30 irgendwie wegen finanzieller Fehlentscheidung dann die Familie dann damit gefährden.
Ja, das stimmt, das stimmt. Bindest du die Kinder denn auch in familiäre Finanzentscheidungen mit ein? Wenn du jetzt zum
ja.
Beispiel sagst, Auto kaufen?
Ja,
ist das
auf
etwas,
jeden
wo du,
Fall.
Ja?
Ja,
okay.
Vor 3 Jahren, wo ich dann richtig angestiegen bin, weil am Anfang war es natürlich, sie waren auch wie Versuchskaninchen, da habe ich alle möglichen Methoden und Übungen ausprobiert und immer wieder angepasst. Und zum Beispiel vor 3 Jahren waren sie auch bei der Bank und haben alle unsere monatlichen Rechnungen bezahlt. Da waren, was weiß ich, 3.600 Euro musste ich irgendwie bezahlen mit von Miete
ja.
über, was weiß ich. Und das haben sie dann die Kinder gemacht. Also zu Hause haben
okay.
wir uns hingesetzt, haben alle Aufgaben aufgeschrieben, was wir so als Familie haben. Dann sehen die Kinder auch, dass es nicht nur um Bonbons geht oder um Spielzeug, sondern wirklich um alles. Ja, also
ja, ja.
Wir zahlen für Miete, wir zahlen fürs Haus, für Stromkosten, wir haben Wasserkosten, und da kommen sehr viele Zahlen zusammen, und das ist natürlich offen. Und dann habe ich natürlich auch die Kinder gebeten, ja, jetzt geht's jetzt bitte zur Bank und dann beziehungsweise zur Post. Und dann haben sie damals noch die Rechnungen so wirklich so in bar bezahlt bei der Post. Deswegen vor 3 Jahren, weil wir machen seitdem natürlich nur Online-Banking.
Ja.
Und das war noch für mich wichtig, dass sie auch das Geld in der Hand halten können, mit dieser Verantwortung auch umgehen
ja.
können, was natürlich sehr viel Geld war. Das war
ja.
eins unserer stärksten Monate, wo wir extrem viel zahlen müssen. Ja, und sowas mache ich auch, dass es wirklich offen ist auch für die Kinder. Es wird nichts verheimlicht, das ist für mich auch kein Tabu. Ich rede auch sehr gern darüber. Ich liebe auch das Geld, also auch als Energie. Ja, ich habe, glaube ich, ganz, ganz wenige negative Gefühle zum Geld oder negative Sätze, was natürlich früher nicht so war. Also mein Elternhaus und meine Kindheit war natürlich auch etwas ganz, ganz Prägendes, vor allem in Ungarn. Also wir haben sehr viel verzichten müssen, und ich bin auch nicht mit einem goldenen Händchen irgendwie in die Schweiz gekommen. Also es hat mich auch geprägt, die Kindheit und die Vergangenheit. Aber man kann's ändern. Man kann das Mindset ändern. Und dann merke ich wirklich total, dass die Kinder extrem guten Einsatz und sehr, sehr schöne Beziehung zum Geld haben.
Ja.
Die sind nicht verschwenderisch, das war früher auch so, das ist auch jetzt zum Beispiel eine Wirkung schon von den Finanzen. dass ich gesehen habe, dass ich drei total unterschiedliche Kinder habe, die gehen total anders mit dem Geld um. Also eine war zum Beispiel eine Tochter, die ist sehr asketisch und sehr sparsam, gibt extrem wenig Geld aus, auch für sich nicht. Und der Sohn war zum Beispiel sehr verschwenderisch, der ist nur beim Ausgeben. Also am 10. bekommt er Taschengeld, am 11. hat er keins mehr. Und also die älteste Tochter ist sehr, sehr vernünftig, von Anfang an mit Geld. Und dann habe ich geguckt, wie das sein kann. Deswegen passt es ja, waren die Wirkungen auch natürlich unterschiedlich bei der Familienbank. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es unterschiedliche Finanzpersönlichkeiten gibt. Und das habe ich an meine Kinder angepasst. Ich habe ein bisschen natürlich auch psychologisch recherchiert. Die moderne Psychologie sagt auch, dass es mehrere Finanzpersönlichkeiten gibt. Und dann habe ich es einfach an unsere Kinder angepasst. Also es gibt fünf Grundtypen. Das fließt natürlich auch in meine Trainings rein, weil jedes Kind ist so unterschiedlich und also die Kinder allgemein alle in einen Topf zu werfen und dann zu hoffen, dass es ein Patentrezept auch in Kinderfinanzen gibt, das gibt's nicht. Aber man kann es total gut individualisieren. Weil du gehst natürlich, du gibst zwar die gleichen Zinsen für jedes Kind, aber das ist eine ganz andere Strategie mit einem Asketkind oder mit einem ängstlichen Kind oder mit einem verschwenderischen oder mit einem Ausgeberkind. Ja, wir sind auch anders als Erwachsene. Das ist auch toll für Eltern. Wenn sie das machen für ihre Kinder, das ist toll, weil dann wissen sie auch um ihre eigene finanzielle Persönlichkeit und das ist
Das
sehr
stimmt,
viel mit
ja.
Aha-Effekten verbunden.
Ja, das
Aha,
glaube ich.
okay.
Hast du denn Erfahrung gemacht, dass wenn du jetzt gerade so unterschiedliche Charaktere hast, ein Kind, was mehr so asketisch ist, das andere dann doch eher so diesen verschwenderischen Charakterzug besitzt, hast du Erfahrung gemacht, dass sich das im Laufe der Zeit ändert? Dass das vielleicht der mit dem Verschwenderischen doch eher sparsamer wird durch ich weiß nicht, wenn du länger mit ihm in diesem Bereich arbeitest, dass er dann sagt, Mensch, langfristige Ziele erreiche ich dann doch, indem ich eher spare und vielleicht jetzt auch nicht so fulminant viel Geld ausgebe.
Ja, also die Grundtypen bleiben wahrscheinlich immer und es ist total situationsabhängig. Also ich habe, glaube ich, alle fünf Züge. Ja, also verschwenderisch bin ich auch, je nach Situation, aber ich kann damit umgehen und ich erkenne das auch. Und deswegen habe ich das so mit der Strategie verbunden, mit der Familienbank, weil ich gesehen habe, dass es wahnsinnig viel ausmacht, wenn du das an das Kind anpasst. Also das asketische Kind ist die ist zum Beispiel bei mir die jüngere Tochter, die ist jetzt 15 geworden. Und da habe ich zum Beispiel eingeführt, weil sie wirklich kein Geld für sich oder für uns zum Beispiel ausgegeben hat. Sie hat uns nie auf ein Eisei geladen oder sowas, so Kleinigkeiten, ja. Und dann haben wir zum Beispiel bei ihr Gutscheine, Zeitgutscheine eingeführt. Wenn sie eben mal nicht Geld ausgeben möchte, vielleicht möchte sie irgendwie Zeitgutscheine schenken. Das hat sie gemacht. Weil es ein ganz anderer Typ ist. Und dann kommen natürlich noch die fünf Beziehungssprachen dazu. Also das ist wirklich eine Mischung von vielen Teilen. Ja, und ich habe gesehen, dass es sich ändern kann. Klar, die Grundzüge bleiben, aber sie geht viel entspannter mit dem Geld um. Und sie lädt uns auch sehr oft ein oder ihre Geschwister. Und es ist einfach schön zu sehen, dass sie nicht diese schottische hat, ja, dass jede Münze dreimal umgedreht werden muss, sondern dass sie wirklich auch Lust hat, das Geld auszugeben. Das ist manchmal auch wichtig, nicht alles auszugeben, aber dass du wirklich Freude hast, wenn du ausgibst, in Freude, nicht in diese, ah, ich muss es jetzt ausgeben. Und eben dieses Verschwenderische, mein Sohn ist eben sehr ausgeberisch. Eben am 10. bekommen, am 11. keins mehr. Und wir haben jetzt gerade vor ein paar Monaten, wo ich dann das Taschengeld und die Zinseszins ausbezahlt habe, hat er jetzt diese magische Summe erreicht, dass er genauso viel Zinseszins bekommt bei mir wie sein Taschengeld. Und das ist ja genial für ihn. Aber musste eben halt fast 2 Jahre durchkämpfen und dann einfach sparen, weil er gesehen hat, es wächst. Am Anfang wächst natürlich langsamer. Aber wo er es gesehen hat, dass seine Schwester schon 15, 20, 30 Euro Zinseszins bekommen, zusätzlich zum Taschengeld, da war er natürlich ein bisschen, ja, das ist auch ein Junge, war natürlich gefordert, so, ja, jetzt Wettkampf, komm. ich kann es auch schaffen. Und er hat wirklich geschafft, vor 2 oder 3 Monaten war diese magische Summe erreicht.
Schön, super. Ist das denn, nee, anders gefragt, sind die Zinsen denn der Hauptmotivator zum Sparen oder stecken da langfristige Pläne hinter, dass die Kinder sich klar eine Sparstrategie zurechtgelegt haben, um, keine Ahnung, vielleicht auf einen Gegenstand oder ein bestimmtes Erlebnis zu sparen?
Ja,
Oder ist es jetzt wirklich erst nur zu sagen, okay, ich möchte maximale Zinsen bekommen?
ich denke, die Kinder sehen einfach nur, dass es wächst. Nicht unbedingt maximale Zinsen, sondern wirklich, dass sie sehen, dass es wirklich wächst, dass es so wie Kleinvieh macht auch viel aus, sozusagen in dem Sinne. Aber was meine Kinder aber von Anfang an eben halt machen, dass sie Wünsche haben, dass sie kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele haben, sie sparen drauf. Und das ist natürlich ein Werkzeug dazu, ein mögliches Werkzeug. Vielleicht gibt es auch noch anderes. Es hat sich einfach bei uns so bewahrheitet mit dieser Familienbank. Ich finde es einfach eine super Sache und wirklich eines der besten Werkzeuge, was ich kenne in Kinderfinanzen. Aber klar, eine Strategie muss schon dahinter sein. Sonst einfach nur mit Geld. Ja, klar, das Geld wächst, aber was macht dann das Kind? Es muss auch natürlich schlau sein. Also wir investieren jetzt auch. Also die Kinder sind jetzt schon so weit, dass sie eben halt mit diesem vierten Umschlag auch was machen können. Dieser Investitionsteil, das ist jetzt seit gut einem Jahr dabei und die 17-Jährige hat schon ein eigenes Geschäft und sie macht es super. Also sie hat schon Passiveinkommen. Ich müsste gar nicht Taschengeld bezahlen. Nächstes Jahr höre ich dann auch dort auf, weil sie ist ja 17. Nächstes Jahr wird sie 18. Das ist nicht bis in die, klar, nicht bis 30 Jahre zahle ich dann da Zinseszins
Ja,
in der
klar, ja.
Familienbank. So ist es nicht. Irgendwann hört es dann auf, aber sie ist total motiviert. Super guter Umgang mit Geld, ja.
Das ist sehr schön. Super. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Taschengeld generell. Wie häufig würdest du empfehlen, dass man Taschengeld gibt und mit was für einer Höhe?
Okay. Also ich höre natürlich auch sehr unterschiedlich, weil es gibt auch Kinder, die extrem viel Geld bekommen, meiner Meinung nach. Also am Anfang würde ich es wirklich machen. Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, einige Münzen kann man auch vor der Schule machen, schön spielerisch damit anfangen. Und am Anfang, so bis 10 Jahre, würde ich es wöchentlich ausbezahlen, also in der Woche einmal. Und ich habe es einfach gesehen im Internet, wo ich selber recherchiert habe, wie viel Geld gibt man da und habe ich auch im Freundeskreis mal nachgefragt, wie viel gibt ihr denn bei euren Kindern aus, dass nach dem also nach dem Alter das geht. Also 8-jähriges Kind bekommt am Anfang 8 Euro, das im Monat, das sind ja 2 Euro in der Woche. Und mit 9 Jahren 9 Euro und so weiter. Und ab 14 sind das dann, ist dann halt dieser Betrag vom Alter dann in der Woche. Ich halte mich nicht daran. Das ist mein Gefühl, wie ich das Gefühl habe, meinem Kind etwas Gutes zu tun. Also mein 11-Jähriger bekommt jetzt zum Beispiel ab Januar 12 Euro. Bis jetzt hat er 10 Euro bekommen. Das habe ich jetzt monatlich ausbezahlt. Für ihn ist es, glaube ich, wichtig, das monatlich zu bekommen, weil er ein ganz anderer Typ ist. Meine Töchter haben das bis 10 Jahren wirklich wöchentlich bekommen. Die 15-Jährige be bekommt jetzt 20 Euro und die 17-Jährige 40. Aber ihre Freundinnen zum Beispiel, bei der 17-Jährigen kenne ich wirklich Kinder, Jugendliche, die zwischen 50 und 100 Euro sogar bekommen im Monat. Das finde ich persönlich zu viel, weil wenn das Kind auch zu viel hat, muss natürlich auch nicht sparen. Man
Ja,
kann
klar.
natürlich auf die andere Seite des Pferdes mal fallen. Ja, so wenn man es ein bisschen übertreibt. Klar, wenn das Kind selber das Geld erwirtschaftet, das ist was anderes, als wenn die Eltern eben halt das als Taschengeld geben. Das ist was anderes. Weil
Richtig,
meine Tochter
genau.
hat wirklich, also die verdient wirklich gutes Geld, super gutes Geld, also mit ihren Geschäften. Sie hat 3 verschiedene Arten von Geschäften aufgebaut. Da hat sie bestimmt 70, 80 Euro im Monat zusätzlich, aber das ist ihr eigenes Geld, was sie verdient hat.
Ja. Ja, genau, das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich das Geld als Taschengeld bekomme. Also da, ja, genau, sehe ich genauso. Ja. Ja.
Einfach nur auf das Gefühl vielleicht schauen und im Freundeskreis kann man auch fragen. Das mit dem
Genau.
Alter und mit dem Euro finde ich das angenehm. Also es ist, passend für mich. Aber jeder entscheidet natürlich selber. Man kann weniger geben. Und auch das Kind fragen. Wenn du schon einige Monate oder vielleicht schon 2, 3 Jahre Taschengeld gibst, kannst du auch das Kind fragen, kommst du mit dem Geld klar? Man kann wirklich ins Gespräch kommen mit dem Kind. Wie empfindest du das? Ist es zu wenig? Möchtest du? Ja, klar, die Kinder möchten eher mehr als weniger.
Ja, genau. Ja gut, aber man kann dann ja wahrscheinlich auch fragen, was möchtest du mit dem Geld machen? Ja, also da durch dieses Hinterfragen der Motivation kann ich natürlich wahrscheinlich dann auch schon irgendwo ableiten, was eine sinnvolle Höhe wäre. Ja, wenn ich jetzt natürlich jede Woche da irgendwie ein ganz großes, sag jetzt mal so ein
Ja,
Playmobil-Set
große
kaufe,
Summe,
ne?
genau. Dann, und
Große
es
Summe
leitet
oder
ja
so,
nur
ne?
zum Ausgeben. Wenn das
Ja,
Kind
genau.
wirklich so veranlagt ist mit so einer Grundkonstitution, es leitet einfach zum Ausgeben, wenn da
Ja.
keine Strategie oder keine Technik oder keine Methode dahinter steht. Weil
Ja,
wohin dann mit
ja.
dem Geld, wenn das Kind kein Ziel hat? Ja.
Das
Und es ist
stimmt.
auch wirklich wie mit allen Wertschätzen. Geld ist auch, also unsere Wertschätze in der Welt, also alle Ressourcen. Wenn ich da mit meinen Wertschätzen umgehe, gut umgehe, dann gehe ich auch mit Geld gut um. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir lernen, mit Geld umzugehen, weil so gehen wir auch mit unseren anderen Ressourcen um, finde ich.
Ja, stimmt. Stimmt. Da muss ich dir zustimmen. Das hatte ich bis vor kurzem auch noch nicht so durchschaut oder noch nicht so empfunden, aber je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto mehr Übereinstimmung sehe ich da. Also ich muss auch sagen, vom Persönlichen her waren Finanzen auch lange Zeit einfach nicht so wirklich mein Thema. Das lief irgendwie immer mit. Hauptsache Geld war irgendwie immer verfügbar. Jetzt nicht im Übermaß, aber dass ich so zumindest damit klargekommen bin. Aber je intensiver ich mich damit auseinandersetze, desto mehr merke ich das auch, dass es da eben die Übereinstimmungen gibt mit den anderen.
Ja, mein Motto ist auch, es ist nicht entscheidend, wie viel du hast, sondern wie du damit umgehst.
Genau, ja, richtig, ja,
Ich
genau.
konnte auch damals in der Krise sparen. Kann ich natürlich auch, wenn es mir besser geht und mehr Geld habe. Ja.
Genau. Ich habe jetzt zum Schluss noch so zwei Fragen, die auf die Advents- bzw. Weihnachtszeit abzielen. Ich weiß, dass der Advent schon beinahe vorbei ist, aber nichtsdestotrotz
Kommt nächstes Jahr wieder.
kommt nächstes Jahr wieder, genau. Also das, was wir jetzt hier besprechen, ist dann ja kein verlorenes Wissen, sondern kann all die nächsten Jahre weiterverwendet werden. Mich würde mal interessieren, wie gehst du denn mit dem Thema Adventskalender in deiner Familie um? Hast du da auch einen Bezug auf, ich sage jetzt mal so, die finanzielle Kompetenz? Oder ist das völlig losgekoppelt?
Nein,
Was
schon
machst du
miteinander.
da?
Ja, schon gut, wie du so siehst. Ja, genau so mache ich das auch. Es ist wirklich gekoppelt an Finanzen und an Finanzkompetenz. Früher habe ich auch diese Schokoladen-Adventskalender gekauft und dann eben so größere Wünsche auch erfüllt. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, also was anderes. Und seit 2, 3 Jahren schenken wir uns eigentlich fast nur Aktivitäten und Zeit, also Erlebnisse. Ich finde, es ist
Ja.
auch viel schöner. Da freust du dich dreimal. Das ist die Vorfreude an dieses Erlebnis. Dann hast du noch dieses Erlebnis selber und dann noch
Ja.
die Erinnerung hinterher.
Das
Also es
stimmt.
ist wirklich
Ja.
dreimal. Du beschenkst das Kind dreimal.
Ja.
Also Aktivitäten, klar, für die Mädels gibt's auch, gab's ein Jahr, wo ich so Schmuckstücke gekauft habe, so 5, 6 Paar Ohrringe und dann ausgeteilt und sowas aufgelockert. Es kostet auch Geld, aber es ist eher so kreativ gemacht und ja, ist nicht jeden Tag irgendwas drin. Oder gab es zum Beispiel ein Jahr, wo ich Vorlesegeschichten reingemacht habe. Mein Sohn liebt Geschichten. Jetzt mit 11 vielleicht nicht so, dass ich die vorlese, aber so mit 7, 8 Jahren war es wirklich jeden Abend fast über 1 Stunde lesen. Dann gab es wirklich jeden Tag im Säcklein so eine kleine Geschichte, verbunden mit so Schatzsuche oder sowas ähnliches. Also der
Super.
war happy. Es muss nicht
Ja.
immer, glaube ich, viele Eltern, also das sind so eher so, glaube ich, Gedanken von uns Eltern, dass wir auch sah die Adventssäcke so mit Gegenständen füllen müssen. Aber die Kinder sind froh über Zeit. Jedes Kind
Ja,
braucht diese
ja,
qualitative Zeit von uns. Und wir
ja.
haben gerade unsere Zeit ist so eine Rarität geworden. Ständig so in diesem Hetzen. Und gerade Adventszeit, da muss noch das und das gemacht werden, eingekauft, gekocht, gebacken. Karten geschrieben und für mich war es so toll, so halbe Stunde mit meinem Sohn hier Wohnzimmer gekuschelt und unsere Weihnachtsgeschichte, habe noch Kakao gemacht. Man kann es wirklich so schön und relaxed gestalten. Und nicht jeder Wunsch kostet was, ja? Also es gibt Dinge, die nichts kosten oder nicht gekauft werden müssen.
Ja, wie du gerade sagtest, das mit den Geschichten, das finde ich total spannend. Also das könnte ich mir bei unserem Sohn auch durchaus vorstellen. Der ist im
Ja.
Moment auch in diesem Vorlesealter und kann sich an Geschichten eigentlich gar nicht satt hören, egal als Hörbuch oder direkt vorgelesen. Also das ist eine super Idee. Ich
Oder
denke
so
mal, da werde ich.
also die Bücher zum Beispiel, also nicht unbedingt so ausgedruckt. Man kann es auch natürlich machen, dass du so Kopien machst von den Geschichten und dann schön Schnürchen, schön aufrollen Schnürchen. Man kann zum Beispiel auch Bücher schön einpacken. Jeder Tag hängt da ein Buch, aus dem vorgelesen wird. Ja.
Ja, das ist eine klasse Idee.
Ja.
Ja, bin ich mal gespannt, wie sich unser Adventskalender nächstes Jahr dann gestaltet. Wie sieht es denn jetzt mit dem bevorstehenden Weihnachtsfest und mit den Weihnachtsgeschenken aus? Ich denke mal, so ein paar Ideen, die du jetzt Richtung Adventskalender schon genannt hast, werden sich dann bei euch dann wahrscheinlich auch unterm Weihnachtsbaum wiederfinden.
Ja. Ja,
Ist
bei
das
uns. Ja, frag ruhig. Oder
ein
war das die
Weihnachtsfest?
Frage?
Ja, eigentlich geht es darum, oder wollte ich fragen, ob auch das Weihnachtsfest stark so in diesem gleichen Sinne gehalten wird und auch die Weihnachtsgeschenke.
Okay. Also, ich muss dann dazu so einen kleinen Abstecher machen, so wie es früher war bei uns. Wir haben so fast alle 80% unserer Familienmitglieder haben so in Dezember die Geburtstage, drei von den vier Kindern auch und wir mit meinem Mann auch. Also es ist ziemlich so ein starker Monat für uns. Im Dezember zahlen wir, also geben wir ziemlich viel Geld aus. Und früher war das auch anders. Dann haben wir wahnsinnig viele Geschenke für die Kinder gekauft. So nach dieser riesen Wunschliste muss ich etwas erfüllen. Und wo wir diese Krise hatten vor 6 Jahren, habe ich meine Schwester auch verloren. Also sie ist gestorben vor 6 Jahren, gerade vor Weihnachten, kurz nach meinem Geburtstag. Dann habe ich gesagt, irgendetwas muss sich da ändern, ja, so zu Weihnachten. Und die Beerdigung war dann auch kurz vor Weihnachtszeit. Dann kamen wir nach Hause und war natürlich noch nicht so viel vorbereitet wie die vorherigen Jahre. Und es war ein wunderschönes Fest, wirklich. Ja, wir haben uns nur besinnt und wir haben uns nur Zeit geschenkt, weil ich habe sie auch damals hatte das Gefühl, dass ich sie vernachlässigt hatte. Ich hatte nicht so viel Zeit für meine Schwester und auf einmal war sie weg und es war für mich einfach ja einfach ganz schlimm. Und dann habe gesagt, jetzt möchte ich die Zeit aber ganz anders nutzen. Jetzt möchte ich die Leute, die ich so lieb habe und gern habe, einfach mit Zeit, dass ich Zeit für sie habe. Und wir hatten dann zu diesen Weihnachten vor 6 Jahren keine Geschenke gekauft. Klar, so etwas Kleines für die Kinder, so was Festes, ja, was sie so in der Hand haben können. Und ansonsten hatten wir dann Zeitgutscheine verschenkt. Einmal Eislaufen gehen, einmal Eis essen gehen im Sommer oder Jetski fahren oder mit Papa eine Runde golfen. Eben halt so Erlebnisse oder Iglu bauen. Das war auch total lustig für unseren Sohn. Und dann haben wir das seitdem wirklich so eingeführt, dass bei uns zum Beispiel die Geburtstage mit Geschenken, mit diesen Herzenswünschen, da erfüllen wir wirklich Herzenswünsche zum Geburtstag. Und die Weihnachtsgeschenke sind bei uns Zeitgutscheine. Jeder von uns kriegt eben halt 4, 5 Zeitgutscheine. Dann muss man sich ein bisschen auseinander damit setzen. Worauf freut sich dann der Beschenkte? Und wirklich Kleines. Wir bekommen von den Kindern so selbstgemachte, handgemachte Sachen. Und ein Geschenk ist da. Ein Geschenk ist immer da oder etwas zum Lesen. Und was natürlich noch schön ist im Freundeskreis oder für andere, dass man da nicht unbedingt so Riesenliste für die Kinder erfüllen muss, dass zum Beispiel ein oder zwei Geschenke werden von der Wunschliste der Kinder erfüllt.
Ja.
Oder etwas zum Lesen oder etwas Selbstgemachtes oder etwas Praktisches wird auch gekauft. Manchmal brauchen die Kinder so viele Sachen für die Schule, die echt Geld kosten. Von Schulranzen über tolle Schuhe oder neue Kleider oder spezielle Jacken oder was weiß ich was, so wirklich sowas, was Praktisches ist, das kann man auch zu Weihnachten schenken. Dass man eben halt diese vier Sachen, also von der Wunschliste etwas Praktisches, etwas zum Lesen, etwas Selbstgemachtes. Das muss, ja, und eben Zeit. Ich finde, ich bin so ein Zeit-Junkie. Also, ich liebe das wirklich total, Zeit verbringen mit anderen und auch Zeit zu verschenken, weil es ist, da bin ich selber drin in diesem Geschenk.
Ja, und es ist etwas, was man durch Geld einfach nicht kaufen kann. Ja,
Ja.
also das ist tatsächlich so.
Ja.
Finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Idee. Und wir haben das in der Vergangenheit auch ab und an mal gemacht, dass wir eben, wir haben es nicht Zeitgutscheine genannt, sondern generell einfach irgendwie einen Gutschein für eine Gefälligkeit oder so. Das ist immer sehr, sehr schön angekommen und wird auch sehr gern angenommen, weil das eben auch so Qualitätsmomente sind, die man,
Ja,
ja, kriegt man so im Alltag einfach nicht. Ne?
genau.
Also, ne?
Genau. Und
Genau.
Erinnerungen verbunden. Und ja, das ist ganz toll. Also die Kinder erinnern sich wirklich an die Erlebnisse, nicht was sie vor 3 Jahren zu Weihnachten bekommen haben. Und es gibt manchmal kaufen wir wirklich Geschenke, die zwar toll sind, aber nach 2 Jahren, nach 2 Tagen sogar irgendwie in der Zimmerecke landen, weil die, ja, die sind zwar schön, aber das ist auch kein Erlebnis, ja. Und die Erlebnis, also die Kinder erinnern sich an sowas. Und das werden sie, glaube ich, noch in 20, 30 Jahren noch haben. Und das ist schön.
Ja, das stimmt. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir meinen kompletten Fragenkatalog.
Wirklich alle durch.
Ja, super
Das ist schön.
abgearbeitet. Vielen, vielen Dank. Ja, da bleibt mir an dieser Stelle wirklich nur dir nochmal herzlich zu danken für das unglaublich angenehme und sehr inspirierende Gespräch. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht, viele neue Anregungen habe ich bekommen und ich denke auch, dass unsere Hörer da sehr viel von mitnehmen konnten.
Super, Dankeschön.
Ich will zum Abschied nochmal kurz deine Internetseite nennen, für die, die vorhin vielleicht nicht mitschreiben konnten. Das ist Rich Family, also wie die reiche Familie, ist es vorhin genannt. Punkt Info, wenn ich das richtig habe.
Genau. Und noch vielleicht dazu erwähnen, ab Februar mache ich eine Challenge, Kinderfinanzen Challenge. Das wird eine Challenge sein, eine Herausforderung online, total gratis, also es wird kostenlos sein, dass wir 10 Wochen lang die Themen, die Schritte durchgehen, die wichtig sind in Kinderfinanzen, dass du zu Hause auch selber das machen kannst. Also was sind dann die Schritte, die richtige Strategie dazu, wie du Taschengeld gibst, wie sieht das mit diesen 5 Finanzpersönlichkeiten aus, welcher Typ ist dein Kind oder welche Mischung. Und das mache ich ab 1. Februar.
Ach, das ist ja klasse. Ja,
Für eure
dann.
Hörer, sie können mitmachen, wenn sie möchten.
Ja, perfekt. Also einen hast du auf alle Fälle. Ich werde mich anmelden. Da bin ich ja schon ganz gespannt drauf.
Cool, super.
1. Februar.
Freue
Ja,
mich, ja.
Mensch. Das ist ja noch eine tolle Überraschung zum Schluss. Perfekt. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, dann wünsche ich dir eine sehr schöne, gute Zeit und bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir.
Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht und ich wünsche auch schöne und entspannte Weihnachten.
Danke, das wünsche ich dir auch und einen guten Rutsch.